Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Ja, hallo, mein Name ist Gordon Gekko und so bin ich bei Wikifolio zu finden mit meinem Baumberg Momentum.
Und ein bürgerlicher Name, Uwe Jennert, und ich bin Andi Groß. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Wikifolio Trader der Woche. Baumberg Momentum seit 2017 am Start. Nochmal die Eckdaten. 13% die durchschnittliche Rendite, etwa 1,3 Millionen investiertes Kapital. Die Cashquote ist wieder leicht angestiegen, jetzt 70%. Und mit 6 Werten eigentlich ein ziemlich überschaubares Wikifolio. Wenn ich dich nachts um 3 wecken würde, was ich natürlich niemals tun würde, bringst du die glorreichen 6 aus dem Stegreif zusammen?
Ja, die bringe ich aus dem Stegreif zusammen. Das ist einmal Friedrich Vorwerk Group, Hershey, Krones, KWS Saat, Mühlbauer Holding und Ziel Networking SE. Es wären eigentlich auch ein paar mehr, aber es ist leider wie immer, ich habe noch Limite drin und hoffe, dass da bald etwas mehr drin ist. Aber ich bleibe dabei bei meiner goldenen Regel, die ich dir die letzten 2 Male ja auch schon gesagt habe. Wenn es nicht wirklich passt, ist für mich eben die Volatilität das Wichtigste, so gering wie möglich zu halten. Und das Ganze gepaart damit, dass ich so wenig Risiko wie möglich hoffentlich eingehe, damit meine Anleger das Maximale herauskriegen können. Aber du hast mit einer Sache recht, sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr und das Jahr davor war jetzt für meine Anleger kein großartiger Blumentopf zu gewinnen, weil die Rendite sehr schwach ist. Und auch dieses Jahr bin ich noch nicht so glücklich mit der Performance und hoffe, dass ich jetzt sozusagen in der zweiten Halbzeit etwas stärker nachlegen kann, damit ich auch wieder zu meinem All-Time-High komme, damit meine Anleger auch wieder Grund zum Lächeln haben und sich bei der Europameisterschaft nicht nur ein Wasser leisten können, sondern vielleicht dann auch mal wieder ein Bierchen.
Ja, der gesagt, glorreichen 6, du hast sie natürlich nennen können, aber apropos glorreich, SGL Carbon wäre die 7 gewesen, ist vor wenigen Tagen raus, warum?
Da spielte leider die Markttechnik nicht mehr mit und deshalb sind sie dann leider rausgeflogen, aber ich möchte wie auch immer bei meinen Werten sagen, von denen ich mich verabschiedet habe, es ist kein Abschied für immer, das heißt jetzt nicht, dass ich die Aktie nicht mehr mag, sondern sobald die Technik wieder stimmt, ist es auch so, genauso kann man ja auch sagen bei der Süß Microtech, dass mein Ausstieg nicht der optimalste war, weil sie danach noch weiter gestiegen ist, aber in dem Moment sah es so aus und danach hat das Limit nicht gegriffen und das ist auch eine Sache, da halte ich es immer noch mit André Costolani. Die nächste Chance kommt bestimmt. Und man muss auch sein System mal vertrauen und da weitergehen. Man muss es allerdings auch, und das tue ich bei Börsenstammtischen beziehungsweise bei Börsentagen oder bei Konferenzen, auch die eigene Systematik nochmal hinterfragen, ob man nicht ein Kernproblem hat. Aber ich bleibe immer noch dabei, dass du mit deutschen Nebenwerten besser sein kannst als der Markt. Und einige Kollegen haben es ja von mir jetzt auch schon bewiesen, dass es der Fall ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt als Spätzünder da dann auch mal hinterherkommen werde.
Die Kollegen und auch du, die also auf die zweite Börsenreihe setzen, die warten ja auf die Wiederbelebung. Wir kommen ja aus einer Zeit, so ein bisschen Historie, wo die Nebenwerte sehr stark performt haben. Aber mit der ganzen Zinsdiskussion ist es einfach ruhiger am Markt geworden. Und man, ja, du hast es so ein bisschen kurz zusammengefasst, man schleppt sich so von Jahr zu Jahr. Nächstes Jahr wird alles besser, zweite Jahreshälfte wird dann alles besser. Allein der Markt zieht nicht an im Großen und Ganzen. Also das heißt, man müsste dann, wenn man weiter auf der zweiten Reihe den Fokus hat, mehr Stockpicking betreiben? Oder wie ist da jetzt dein Ansatz?
Absolut, Andreas. Mit Stockpicking alleine kannst du es nur schaffen, weil man sieht es ja auch, sehe es immer, wenn ich das Sentiment bei Twitter abfrage, weil da bin ich auch als Börsenhändler 74 aktiv und kriege es auch so mit, was außen passiert. Aber die meisten Leute, auf die ich bei den Börsenstammtischen treffe, da ist eben der Trend dazu, nicht mehr in Einzelwerte zu gehen, sondern eher in ETFs. Das heißt jetzt nicht, dass ETFs schlimm oder böse sind, aber es ist eben eine andere Dynamik, die man da hat. Man ist nie schlechter als der Markt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten Fondsmanager und auch die Wikifolios schaffen es teilweise nicht, den Markt zu schlagen. Und so gesehen haben, glaube ich, die ETF-Sparer die letzten 2,5 Jahre auch nichts wirklich falsch gemacht. Und wenn du keine Zeit hast, dich darum zu kümmern, ist es aus meiner Sicht sowieso das Beste, regelmäßige Sparraten zu machen. Und das weißt du auch, biete ich auch glücklicherweise Wikifolio bei einem Wikifolios an, dass man da auch monatlich reinsparen kann, was auch eine schöne Alternative ist. Aber ansonsten heißt es wirklich, auf den Konferenzen wieder das Gespräch mit den Vorständen suchen, zu fragen, wie es ausschaut, wie es weitergeht, zu hoffen, dass dann alle Firmen, die man dort gesehen hat, dann auch bei Wikifolio handelbar ist. Weil natürlich, und das ist verständlich, dass ganz kleine Werte da nicht handelbar sind, weil sonst hast du eben das Problem, wie du schon mal hast, dass ein Wikifolio was zu groß ist und dann eben etwas signifikant kauft und es kommen neue Gelder rein, dieses dann die selbsterfüllte Prophezeiung ist, wo es dann einfach nur hochgeht. Und wenn dann die Sachen dann wieder abgezogen werden, dann wird das einfach, ohne dass du es selber steuern kannst. Bei Wikifolio ist es ja so, es wird gekauft und verkauft prozentual, wie du es angegeben hast. Oder ein Fondsmanager könnte es eben dynamisch machen und dann die Cashquote etwas abgeben, damit er sozusagen dann nichts verkaufen muss. Aber Stockpicking ist das A und O. Und wie man jetzt auch gesehen hat, bei meinem liebevollen Schokoladenhersteller, der allerdings auch im Minus ist, schaue ich mittlerweile auch etwas über die Grenzen hinaus und bin jetzt auch im Ausland aktiv, weil ich einfach denke, man muss auch diesen Sachen eine Chance geben. Meine Kernkompetenz ist, war und bleibt natürlich die deutschen Nebenwerte, weil ich da auch Hauptversammlungen besuche. Dieses Jahr sind wir allein bei 70 Stück gewesen, wo man sich dann sozusagen ein Bild machen kann, wie die Marktstimmung ist. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist dann eben auch, dass man mit anderen Marktteilnehmern sich unterhält, um zu wissen, wo gerade die neue Chance sein kann oder wo die meisten Leute sich gerade rumtummeln, dabei zu sein. Und bevor die Frage von dir kommt, und das weiß ich, künstliche Intelligenz, nein, Nvidia hat bei mir nichts verloren gehabt, was im Nachhinein natürlich ein großer Fehler ist. Aber für mich ist es sehr, sehr schwer, diese Sache zu bewerten. Das können andere besser und das sollen die dann auch machen. Aber ich bleibe dabei, dass ich mich von manchen Sachen einfach fernhalte, solange ich die Bilanz nicht hundertprozentig verstehen kann, das Wachstum. Ja, es heißt Momentum und ich achte da sehr auf die Markttechnik. Aber wenn eine Aktie schon so gut gelaufen ist, dann würde spätestens beim nächsten Mal das Interview, wenn ich gekauft habe, deine Frage kommen, ich damit verloren habe. Warum hast du in dieser heißen Phase es noch gekauft? Und deshalb versuche ich die Sachen eben zu finden, bevor sie heiß gelaufen sind. Und dann, und das hat man ja auch gesehen bei meiner Vorwerk, dass ich dann ab und zu etwas gebe, weil ich versuche immer eine maximale Position von um die 5% zu haben. Das darf manchmal jetzt auch wie bei KWS Saat und Vorwerk nach oben ausschlagen. Aber ich bleibe dabei, das Risikomanagement ist das A und O, weil wie Warren Buffett sagte, Regel Nummer 1, verliere dein Geld. Regel Nummer 2, niemals Regel 1 vergessen.
70 Hauptversammlungen in diesem Jahr. Wie machst du das? Spaltest du dich? Hast du eine gespaltene Persönlichkeit, wenn du da überall hingehst? Nee.
Also eine gespaltene Persönlichkeit, wer mich kennt, wird es dir garantiert bestätigen, dass ich das habe. Aber ansonsten, teilweise sind sie zeitverschoben. Das heißt, du kannst vormittags die eine und nachmittags die andere besuchen. Teilweise ist es aber auch so, dass die Hauptversammlungssaison, ja, da hast du recht, eigentlich von Mai bis August die Hauptzeit ist. Aber es sind schon kleinere Gesellschaften im Januar. Und wenn du es dann so planst wie ich, da kannst du eben auch diese kleineren Gesellschaften besuchen, die du zwar nicht in dein Wikifolio nehmen kannst, aber es gibt so manche Beteiligungsgesellschaft, die ja praktisch dasselbe machen wie auch ich, sprich gute Aktien zu finden, in die man investieren kann. Und wenn du dann die Chance hast, mit den Leuten zu diskutieren, warum wie eine Bewertung zustande gekommen ist, dann kann man es machen. Mit den 70 Hauptversammlungen, ich versuche ja auch immer live und in Farbe dabei zu sein, weil ich bin, und das weiß jeder, der mich da bei Twitter gelesen hat, ein Mensch, der immer über die Online-Hauptversammlungen schimpft. Warum? Ich möchte mich auch gerne mit den Leuten unterhalten können. Wie man jetzt teilweise gesehen hat, funktioniert die Technik nicht. Und dann ist 70 gar nicht so viel. Also es gibt Leute, die haben im Gegensatz zu mir früher, wo ich dann etwas mehr geschafft habe, schlagen mich locker. Also ich kenne einen, der ist, glaube ich, jetzt dieses Jahr schon bei über 100 Hauptversammlungen gewesen und das ist für ihn noch lange nicht das Ende. Liebe Grüße nach Frankfurt, Matthias. Ich denke mal, du wirst mich wieder schlagen. Und ich denke mal, der kommt dann dieses Jahr auf 150. Also da gehen, ich glaube, ich werde nicht über 100 kommen dieses Jahr.
Aber was ist denn der Outcome? Was für Erkenntnisse ziehst du denn jetzt wirklich aus den Hauptversammlungen? Ich habe oft so den Eindruck, naja, das ist dann so ein bisschen weichgewaschen, was die Vorstände dort sagen, weil da sitzt dann immer die Investor Relation Abteilung und die Presseabteilung daneben und schreiben denen dann im schlimmsten Fall vor, was sie zu sagen haben. Also zumindest bei den großen Werten ist das da. Hat das Management fürchterliche Angst, was Verkehrtes zu sagen. Das ist bei den One-to-Ones auf Konferenzen, ist das ein bisschen anders. Da ist eine Tür zu, da kannst du dem in die Augen gucken und siehst da, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die Botschaft hinter den Worten?
Andreas, hast du voll und ganz recht. Deshalb besuche ich auch immer sehr gerne die Konferenzen, freue mich jetzt schon auf die nächsten, die wieder kommen und habe auch wieder viele One-on-Ones beantragt. Allerdings bei den Hauptversammlungen hast du auch ein Glück, weil bei einer Konferenz, und das ist mir auch schon mal passiert, als ich kritische Fragen gestellt habe, ist der Vorstand aufgestanden und rausgegangen. Das war natürlich nicht optimal. Das passiert mir bei einer Hauptversammlung nicht, weil da muss der Vorstand mir antworten. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, deshalb ja auch eben die in Realfarbe und vor Ort, kann ich wieder in die Bütt gehen und meine Fragen nochmal stellen. Wenn er dann wirklich, wie du sagtest, das Weichgespülte sagt, und ja, du hast auch recht, sehr häufig sind auch die Anwälte, die die Antworten vorformuliert haben und die man nur noch abliest, weil man auch Angst hat, wenn man etwas Falsches sagt, dass dann praktisch jemand sofort dagegen klagt. Aber das Sentiment ist aus meiner Sicht auch bei einer Hauptversammlung sehr positiv. Und wie ich schon, glaube ich, auch bei dir gesagt habe, ist es auch interessant, wenn du ehemalige Mitarbeiter dort hat sitzen hast, die dir dann noch etwas sagen, wie sie die Sachen sehen. Das praktisch, sie sehen, dass man endlich wieder mehr in die Forschung macht, entweder mehr in den Vertrieb macht. Und das sind die Sachen, die da sind. Ja, aber bei einem One-on-One, da gebe ich dir auch recht, wenn du dann eben als professioneller Anleger dort bist, die Privatanleger müssen da draußen bleiben und die Türe sich schließt, da kannst du dann eben auch im Detail noch mehr fragen. Man wird dir zwar keine Insider-Informationen geben, aber du kannst eben teilweise noch mehr nachhaken und vielleicht hat der Vorstand dann etwas weniger Angst, wenn du dann die kritischen Fragen stellst, auch etwas zu sagen. Oder er ist vielleicht so beflügelt, weil die Zahlen so gut sind, was zu sagen. Oder was eben auch sehr häufig ist, dass die Konferenzen dann da sind, wenn Zahlen da sind und du dann praktisch frisch sofort nachfragen kannst, wie die Zahlen da sind. Also dieser Informationsvorsprung, den du dann hast, dadurch, dass du dann im Austausch bist, ist aus meiner Sicht sehr wichtig und auch bei den Hauptversammlungen, und eben das letzte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen.
Was sind denn deine wichtigsten Termine, die wichtigsten Konferenzen, die du dieses Jahr noch besuchen wirst?
Also was ja schon gewesen ist und wo ich war, das war natürlich Montega in Hamburg, der Frühjahrshit. Dann habe ich natürlich auch die Frühjahrskonferenz vom Equity Forum mitgenommen. Zu GBC in München habe ich es leider nicht geschafft, aber ich war noch bei der Quirinbank und ich freue mich jetzt auch auf die Herbstkonferenz und natürlich, ich sag mal, das Mecker für alle Anleger ist immer noch das Eigenkapitalforum, wo du 3 Tage in Frankfurt im November dann alles hast, was Rang und Namen hat. Inklusive auch noch ausländische Investoren. Also es ist immer noch die größte Veranstaltung. Aber auch die kleineren sind sehr gut. Und ich überlege noch, ob ich nach München zum GBC dann Herbst hinfahre. Und da haben wir dann auch noch von ICF in Düsseldorf, was ich natürlich dann unterstütze, weil wenn es die direkte Heimat ist und ich mal nicht reisen muss, freue ich mich auch darüber. Ansonsten gibt es natürlich auch immer noch kleinere Veranstaltungen, wo man hingehen sollte, wenn das Programm einen interessiert. Weil es gibt auch Gesellschaften, die zum Beispiel jetzt wie bei der Börse München einige kleine Unternehmungen nur sind und die gar nicht woanders da sind. Da fährt man dann auch gerne mal ein paar Kilometer weiter und hört sich diese an.
Die Cashquote 70% momentan, also du hast genug Firepower. Worauf schießt du? Wie sieht deine Watchlist aus momentan?
So Watchlist möchte ich, weil sie etwas eng ist, nicht sagen, weil ich mir sonst die Kurse kaputt mache. Fehler, den ich aber immer noch in meinem Wikifolio habe, aber ich habe es damals so eingestellt, ist eben, dass ich jetzt kein Geldmarkt-ETF oder ein Gold-ETF kaufen kann, um das Cash etwas schöner zu haben. Also ich habe praktisch unverzinsliches Geld da, weigere mich aber auch jetzt nur Sachen zu kaufen, wo ich dann hoffe, dass sie sich seitwärts bewegen oder minimal nach oben gehen. Also das Cash soll dafür genutzt werden und ich hoffe sehr beim nächsten Mal, dass ich dann wirklich wieder sagen kann, ja, wir sind on fire mit über 50%. 100% ist noch nie bei mir der Fall gewesen. Ich glaube, das höchste der Gefühle war mal 90 und das war auch nur kurzfristig, weil dann wieder ein paar Sachen abbröckelten. Aber man sieht ja, ich bin nicht mehr allzu weit von meinen High entfernt. Also es ist zwar immer noch ein Stückchen, aber wenn ich 10% nur mal jetzt drauflege, dann bin ich zumindest wieder bei meinem Oldtime-High und keiner meiner Anleger ist im Minus.
Gibt es eigentlich Anna Kotz-Thiel noch?
Das blaue Hufeisen ist zwar immer noch da, aber leider kriege ich immer noch keinen Anruf am Morgen, was ich kaufen soll. Und leider gibt mir auch kein Mensch einfach in einem Lokal eine Tasche mit gut gemeinten Unterlagen, die ich dann nachlesen kann. Aber ich glaube auch, da ist das Risiko, mit der BaFin Ärger zu bekommen, einfach zu groß. Und wenn du saubere Arbeit machst, schaffst du es immer noch. Aber der Film, trotz allem, ist mega.
Uwe Jennert, Dankeschön fürs Interview. Alles Gute.
Vielen Dank.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.